Wir erfuhren von den Memoranden der Reichsregierung an die belgische und holländische Regierung, in denen mit einer lückenlosen Genauigkeit der Beweis erbracht wurde, von dem Bevorstehen eines sorgsam vorbereiteten englisch-französischen Angriffs über belgisches und niederländisches Gebiet gegen das Ruhrgebiet. Ein Angriff, dem, wenn er einmal in Gang gekommen war, Belgien und Holland ebenso wenig hätten Widerstand leisten können, wie den 127 einwandfrei festgestellten Überfliegungen holländischen Gebietes durch feindliche Flugzeuge. Denn Belgien wie Holland hatten trotz aller Neutralitätsversicherungen ihre gesamten Verteidigungsanlagen nur gegen Osten, also Deutschland, gegenüber angelegt, während nach Westen, nach Frankreich zu, anfangs des Krieges lediglich einige Feldbefestigungen aufgeworfen worden waren, die man dann sogar sehr bald schon wieder weggeräumt hatte. Es ergab sich also aus den bisher beobachteten Tatsachen und aus dem vorliegenden umfangreichen Beweismaterial, dass Belgien und Holland von den englischen und französischen Urhebern des Krieges nur als bequemes Einfallstor nach Deutschland betrachtet wurden. So wie man in Paris und London schon vorher die Tschechoslowakei, Polen und Skandinavien nur als Startplatz für einen Krieg betrachtet hatte, den man in deutsches Reichsgebiet hineinzutragen gedachte. Verschärft wurde das Bild dieser militärischen Tatsachen durch gewisse politische Begleitumstände, die in den Memoranden der Reichsregierung ebenfalls genau dargelegt, darauf schließen ließen, dass es nicht nur an der Widerstandskraft, sondern auch am Widerstandswillen Belgiens und Hollands gegen den bevorstehenden englisch-französischen Angriff fehlen würde. Die Folgerungen, die die Reichsregierung den Regierungen in Brüssel und Den Haag in ihren Memoranden übermittelte, wurden mit einer Fülle von kleinen und genauen Einzelmeldungen belegt, die in je einem Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht und des Reichsministers des Innern erstattet an die Reichsregierung niedergelegt waren. Haben es erlebt und mit Sorgen verfolgt, wie England und Frankreich seit Jahren den Ring um Deutschland zu schließen versuchten. Zunächst unter dem Motto eines angeblich rein defensiven Bündnisses, dessen wahre Absichten sich dann freilich nur allzu bald enthüllten. Erinnern Sie sich der Zeit, da ein französischer Luftfahrtminister, es war Pierre Coq, von der Tschechoslowakei als dem Flugzeugmutterschiff sprach, das Frankreich im Herzen Deutschlands unterhalte. Erinnern Sie sich jener Jahre, in denen französische und englische Minister zunächst von Sowjetrussland als dem natürlichen Feind Deutschlands sprachen, auf dessen Hilfe gegen das Reich man jederzeit zählen könne. Sie erinnern sich auch noch der wütenden Schimpfereien der betrübten Pariser und Londoner Lohgerber, als dann Deutschland und Russland zum Wohle beider Völker einen Strich durch diese primitive Rechnung machten. Vor unseren Augen taucht dann das Drama Polens auf, das als Ersatz für die Tschechoslowakei und Sowjetrussland gegen das Reich vorgeschickt werden sollte. Ein Vorstoß, der in 18 Tagen mit der Vernichtung Polens endete. Sie wissen noch um jene Monate dieses Winters und Frühjahrs Bescheid, in denen die englische Spinne im europäischen Netz nach den gescheiterten kriegerischen Aktionen wirtschaftliche Fäden um Deutschland herumspannt, um uns zu erdrosseln. Ein Land nach dem anderen wurde bearbeitet, ein Land nach dem anderen sollte sich verpflichten, jeden Austausch wirtschaftlicher Güter mit Deutschland einzustellen, wenn es nicht selbst in den Ring der Blockade gegen Deutschland eingeschlossen werden sollte. Sie wissen, dass Belgien und Holland sich diesen Bedingungen fügten. Und wo einige Länder sich nicht fügten, da wurden Schiffe mit Dynamitladungen die Flüsse heraufgeschickt und Attentate auf andere Verkehrslinien organisiert, um Deutschland so oder so von jedem Verkehr mit einem Nachbarn abzuschneiden. als auch diese Versuche scheiterten. Da glaubte England wenigstens im Machtbereich seiner Flotte an der skandinavischen Küste das Luftloch für Deutschland schließen zu können. Es begann mit einer Minenlegung in norwegischen Hoheitsgewässern, die glückte und der nun mit dem beginnenden Frühjahr der weitere Versuch folgen sollte, an dieser Stelle des Würgerings den aktiven militärischen Stoß gegen eine offene Flanke Deutschlands führen zu können. Aus dem alten, schon geschilderten Plan der Erdrosselung Deutschlands bei gelegentlicher Führung eines aktiven militärischen Stoßes, verstärkt durch die Wut über den im Norden erlittenen Prestigeverlust, der ganz große und weit ausgreifende Plan einer weiteren Umfassung. Englische und französische Politiker und Journalisten waren viel zu deprimiert über die Niederlage in Norwegen, als dass sie es über sich gewonnen hätten, diese Absicht zu verschweigen. Angefangen vom Ministerpräsidenten bis zum letzten agitatorischen Handlanger brüllte in den letzten 14 Tagen alles in England und Frankreich die Prophezeiung in die Welt, dass man Deutschland auf einem neuen Kriegsschauplatz packen wolle. Dutzende von verschiedenen Ländern und Meeren wurden genannt als Ausgangspunkt für diesen Vorstoß. Nur ein Land fehlte, nämlich Frankreich, wo die englisch-französische Hauptmacht versammelt war. Leute, die einen Krieg nur machen können, um ihn durch andere führen zu lassen, wünschen es ja möglichst zu vermeiden, dass ihnen die Front auch räumlich allzu nahe rückt. Wir wissen heute, dass die Verantwortlichen dieses Krieges eben in diesen Maitagen entschlossen waren, einen großen Schritt näher an Deutschland heranzugehen, und zwar über das Gebiet der neutralen Staaten, denen man ausnahmslos bereits versichert hatte, dass sie nur dann als wahrhaft neutral anerkannt würden, wenn sie sich aktiv am Krieg gegen Deutschland beteiligten. Der Stichtag für diese große Aktion ist der 10. Mai gewesen. Aber siehe da, wieder war ihnen Deutschland zuvorgekommen, wenigstens an den Stellen zuvorgekommen, wo der Schritt näher heran an Deutschland ihnen am aussichtsreichsten zu sein schien, weil er unmittelbar heranführte an eines der wirtschaftlichen Nervenzentren des Reiches, an das Ruhrgebiet, also bei Belgien, Holland und Luxemburg. Nur an einer Stelle, da gelangt der große Vorstoß unserer Gegner, nämlich in Island. Diese gänzlich unverteidigte Insel am Rande des europäischen und am Anfang des amerikanischen Interessengebietes, eine Insel, die für die Operationen dieser Entscheidung gänzlich bedeutungslos ist, die hatte sich der alternde britische Löwe als einzige Beute, die er noch greifen konnte, zu sichern vermocht. In Belgien und Holland aber, wo es um mehr ging als um eine ferne Insel, nämlich um das Sprungbrett ins Ruhrgebiet, da stand die deutsche Wehrmacht, die so lange Gewehr bei Fuß gewartet hatte, im entscheidenden Augenblick an der richtigen Stelle. Und die deutsche Luftwaffe flügte mit Bomben die Flugplätze um, von denen englische und französische Maschinen gegen die Millionen des westdeutschen Industriegebietes starten sollten.